Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Diese Entdeckungsreise führt uns zurzeit durch das wohl älteste Evangelium des Neuen Testaments, das Markus-Evangelium. Ältestes Evangelium bedeutet, dass der Verfasser zeitlich gesehen relativ nah dran ist an den Ereignissen, die er beschreibt. Allerdings ist dieser Verfasser vermutlich kein Jünger Jesu, sondern hat vieles aufgeschrieben, was ihm sein väterlicher Freund Petrus aus dem Leben Jesu erzählt hat. Sie merken schon an meiner Ausdrucksweise, dass manches nicht hundertprozentig geklärt ist. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Markus-Evangelium selbst keine Angaben über seinen Verfasser enthält. Erst zu einem späteren Zeitpunkt hat es die Überschrift bekommen, das Evangelium nach Markus, weil man vermutet hat, dass Johannes Markus der Verfasser ist. Dieser Mann wird vor allem in der Apostelgeschichte mehrmals erwähnt, so dass man wenigstens ein paar Informationen zu seinem Lebenslauf zusammengetragen hat. In dieser Sendung geht es nun um das 6. Kapitel des Markus-Evangeliums. Es ist ein ziemlich langes Kapitel, aber ein sehr interessantes Kapitel. Deshalb werde ich mich relativ kurz fassen, um in der zur Verfügung stehenden Zeit die meisten Verse vorlesen zu können. In der letzten Sendung stand das 5. Kapitel des Markus-Evangeliums im Mittelpunkt. Da ging es um einen besessenen Mann und eine kranke Frau, die von Jesus geheilt wurden, und um die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, die, kurz bevor Jesus ihr helfen konnte, verstarb. Doch Jesus holte sie wieder ins Leben zurück. Auch das 6. Kapitel berichtet von Wundern und zeigt damit, was Jesus alles für die Menschen getan hat. Das scheint geradezu ein Prinzip des Markus-Evangeliums zu sein, zu zeigen, dass der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, wie Jesus selbst es einmal ausgedrückt hat. Bevor jedoch in Markus 6 weitere Wundertaten Jesu geschildert werden, rücken zunächst drei andere Ereignisse in den Vordergrund. Jesus besucht seine Heimatstadt Nazareth, er sendet seine Apostel aus, und Johannes der Täufer wird Opfer eines grausamen Verbrechens. Zunächst also der Bericht über den Besuch Jesu in Nazareth. Ich lese aus Kapitel 6, die Verse 1 bis 3. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Wie bei so vielen Ereignissen, die in den vier Evangelien geschildert werden, so gibt es auch zu dem Bericht über den Besuch Jesu in seiner Heimatstadt Nazareth sogenannte Parallelstellen. In vielen Bibelausgaben werden diese Parallelstellen gleich bei der Überschrift zu einem Bibelabschnitt mit angegeben. In diesem Fall finde ich in meiner Bibel einen Hinweis auf Matthäus 13 und auf Lukas 4. Häufig ist es tatsächlich so, dass man dort einen Bericht über das gleiche Ereignis findet, eben nur aus dem Blickwinkel eines anderen Verfassers. Manchmal ist es aber meiner Ansicht nach nicht so. Der Besuch Jesu in Nazareth ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn man den gerade gelesenen Bericht aus dem Markus-Evangelium mit dem Bericht in Lukas 4 vergleicht, dann stößt man auf einige Unterschiede und Widersprüche. Nun gibt es Bibelkritiker und darunter auch manche Theologen, die sagen, aha, hier widerspricht die Bibel sich selbst. Hier haben die Evangelisten verschiedene Informationsquellen ausgewertet. Hier hat Gott die Verfasser der Bibel offenkundig nicht inspiriert. Diese Denkweise halte ich für falsch. Ich persönlich vertraue auf das Wort Gottes. Und wenn ich auf vermeintliche Widersprüche stoße, frage ich mich zunächst einmal, was könnte der Grund dafür sein? In diesem Fall brauche ich mir eigentlich nur die Frage zu stellen, wie oft ich schon in meinem Leben meine Heimatstadt besucht habe. Die Antwort lautet: keine Ahnung. Ich bin so oft da gewesen, um Angehörige und Freunde zu besuchen, dass es mir schwerfällt, die Anzahl auch nur zu schätzen. Von Jesus wissen wir, dass er ungefähr 30 Jahre seines Lebens in Nazareth verbracht hat. Ist es da nicht naheliegend, dass er in den 3 darauffolgenden Jahren, in denen er mit seinen Jüngern unterwegs war, auch ab und zu in seinem Elternhaus und bei seinen Geschwistern vorbeigeschaut hat? Dass er also mehrmals in Nazareth gewesen ist und dass das Markus-Evangelium ganz einfach von einem anderen Besuch berichtet als das Lukas-Evangelium. Ich denke, dass der Besuch, von dem das Lukas-Evangelium berichtet, eine ganze Zeit vor dem anderen stattgefunden hat. Damals war er allein dort gewesen, ohne seine Jünger, und hat keine Wunder vollbracht. Und als die Synagogenbesucher zornig wurden und ihn einen Abhang hinunterstürzen wollten, verschwand er vor ihren Augen. Der andere Besuch, von dem das Markus-Evangelium in Kapitel 6 berichtet, lief dagegen völlig anders ab. Auch die Jünger waren dabei. Ferner heißt es in Vers 5, Jesus legte wenigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und es ist keine Rede davon, dass jemand Jesus einen Abhang hinunterstürzen wollte. Von diesem zweiten Besuch scheint übrigens auch das Matthäusevangelium zu berichten, denn es heißt dort, dass er in Nazareth wegen des Unglaubens der Leute nicht viele Zeichen tat, aber eben doch einige. Interessant finde ich, wie oft erwähnt wird, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge ging. Offenbar tat er es regelmäßig und egal, wo er sich gerade aufhielt. Wahrscheinlich war es ihm ein Bedürfnis, durch den Synagogenbesuch Gott die Ehre zu geben. Außerdem nahm er die Gelegenheit wahr, den anderen Besuchern Gottes Wort auszulegen. In seiner Heimatstadt Nazareth war es allerdings so, dass viele ihn noch von früher kannten und sich von dem Zimmermannssohn nichts sagen lassen wollten. Ja, ich denke, auch heute noch ist es so, dass jemand, der Jesus ganz genau zu kennen meint, möglicherweise plötzlich zusammenzuckt, wenn sich Jesus von einer Seite zeigt, die diesem Menschen bisher unbekannt war. So erging es selbst den engsten Angehörigen Jesu, die ihn nun wirklich ganz genau zu kennen glaubten. Doch Jesus scheint über die Vorbehalte, die ihm entgegengebracht werden, nicht besonders überrascht. Denn in unserem Bibeltext in Markus 6, Vers 4 heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Diese Redewendung, die wir ja auch heute noch manchmal benutzen, stammt wahrscheinlich nicht von Jesus, sondern war schon damals zu seiner Zeit als Redewendung bekannt. Dass sie absolut zutreffend ist, habe ich schon häufig in meiner eigenen Gemeinde erlebt. Da kann es schon mal passieren, dass ich zu einer bestimmten Angelegenheit deutlich meine Meinung sage. Aber niemand will auf mich hören. Doch wenn ein paar Monate später der Pastor einer anderen Gemeinde oder gar ein Berater bei uns zu Gast ist und im Grunde dasselbe sagt wie ich, ja, dann wird es wie eine große Erkenntnis von allen gelobt. Doch statt mich darüber zu ärgern, freue ich mich inzwischen darüber, dass ich manchmal derjenige bin, der als Gast in eine fremde Gemeinde kommt und dem dortigen Pastor mit einer großartigen Erkenntnis zur Hilfe kommen kann. Dass Jesus von den Leuten in Nazareth nicht so recht angenommen wurde, brachte gewisse Konsequenzen mit sich. In den Versen 5 und 6 wird berichtet, und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben, und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Diese beiden Verse zeigen noch einmal, dass hier im Markus-Evangelium offenbar über einen anderen Besuch in Nazareth berichtet wird als im Lukas-Evangelium. Wie bereits vorhin erwähnt, war im Lukas-Evangelium davon die Rede, dass die aufgebrachten Leute Jesus einen Abhang hinunterstürzen wollten. Deshalb machte er sich auf und davon und richtete sich in Kapernaum, eine Art Hauptquartier, ein. Dagegen scheint bei dem Besuch, von dem hier im Markus-Evangelium berichtet wird, die Situation völlig anders zu sein. Offenbar bleibt Jesus in Nazareth und besucht von dort aus die Dörfer ringsumher, um den Menschen Gottes Wort zu verkündigen. Erschreckend ist, welche Konsequenzen der Unglaube der Menschen in Nazareth hat. In Vers 5 heißt es nicht, wegen ihres Unglaubens wollte Jesus keine Wunder unter ihnen vollbringen, sondern er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Anders ausgedrückt, nicht nur der Glaube, sondern auch der Unglaube birgt eine große Kraft in sich. Der Unglaube kann uns von Gottes gnädigem Handeln aussperren und uns von ihm fernhalten. Was in Vers 6 über Jesus berichtet wird, rührt mich sehr an. Er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Das heißt doch, die Menschen in diesen kleinen Dörfern waren ihm wichtig. Ihm, dem Sohn Gottes, der doch stattdessen das Kolosseum in Rom hätte anmieten können, um zu einigen 10.000 Menschen auf einmal sprechen zu können. In der heutigen Zeit gibt es eine ganze Reihe von christlichen Verkündigern, die es offenbar als unter ihrer Würde empfinden, am Sonntag auch mal in einer kleinen Landgemeinde zu predigen. Doch dieses Verhalten können sie sich nicht bei Jesus abgeguckt haben. Von dem Theologen Cyrus Scofield, dem Herausgeber der Scofield Studienbibel, erzählt man sich, dass er einmal in einer kleinen Dorfgemeinde einen Vortrag halten sollte. Wegen des schauderhaften Wetters kamen aber nur um die 25 Leute. Dem Pastor der Gemeinde war das furchtbar peinlich, denn Scofield war eine Persönlichkeit von Rang und Namen. Doch der tröstete seinen Gastgeber und sagte, »Wissen Sie was, Jesus hat sich gerade mal mit 12 Jüngern zufrieden gegeben, die sich um ihn geschart haben, um etwas von ihm zu lernen. Wer bin ich denn, dass ich mit doppelt so vielen Leuten nicht zufrieden sein sollte?« Der nächste Abschnitt in Markus 6 handelt von der Aussendung der 12 Jünger Jesu als Apostel. Sie sollen die Menschen auffordern, Buße zu tun. Warum verkündigten sie nicht das Evangelium, wurde ich schon manches Mal gefragt. Die Antwort ist einfach, weil Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Sünden der Welt gestorben war. Ich lese die Verse 7-9. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe und nicht 2 Hemden anzuziehen. Von dieser Aussendung wird, soweit ich es beurteilen kann, im Matthäus- und Lukas-Evangelium nichts erwähnt. Wieder einmal sind in meiner Bibel, die ich vor mir liegen habe, 2 entsprechende Parallelstellen angegeben. Aber bei dieser Aussendung, von der das Markus-Evangelium berichtet, handelt es sich offenbar um eine kurzfristig anberaumte Blitzaktion. Die Situation in den anderen Evangelien scheint mir eine andere zu sein. Auf jeden Fall sollen die Apostel nur das Allernötigste mitnehmen, weil sie ohnehin nicht lange unterwegs sein werden. Außerdem unterstreicht das ihre totale Abhängigkeit von Gott. Und es wird deutlich, dass sie es eilig haben. Für die Menschen, zu denen sie sprechen, wird es möglicherweise die letzte Gelegenheit sein, Gottes Botschaft von Menschen zu hören, die dafür eine besondere Vollmacht erhalten haben. Weiter ab Vers 10. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, den 12 Aposteln, wo ihr in ein Haus gehen werdet, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Die 12 Apostel haben ihre Aufgabe ernst genommen. Ihnen war klar, das ist kein Betriebsausflug, der uns in erster Linie Freude machen soll, sondern wir sind im Namen unseres Herrn unterwegs und rufen die Menschen zur Buße auf. Als Zeichen ihrer Bevollmächtigung trieben sie böse Geister aus und machten Kranke gesund. Wenn Gott Menschen in seinen Dienst ruft, ist das natürlich ein Grund zur Freude, aber Gott überträgt auch Verantwortung an diese Menschen. Die Verantwortung besteht darin, Gottes Botschaft weiterzugeben. Wenn das treu geschieht, können diejenigen, die diese Botschaft hören, zu Gott umkehren. Wird Gottes Botschaft von den Beauftragten dagegen nicht oder auf unangemessene Weise weitergegeben, machen sie sich womöglich mitschuldig an denen, die Gott gegenüber auf Distanz bleiben. Das gilt heute noch genauso wie damals zur Zeit Jesu. Doch heute tragen Christen die frohe Botschaft in die Welt, nämlich, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Diese Botschaft unterscheidet sich von dem, was die 12 Apostel damals verkündigten. Die Apostel bekamen auch nicht den Auftrag, zu den Menschen in aller Welt zu reisen, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, wie es im Matthäusevangelium einmal ausgedrückt wird. Wegen dieser Verschiedenheit des Auftrags bin ich auch überzeugt davon, dass Christen heute nicht erwarten dürfen, mit den gleichen Zeichen der Bevollmächtigung ausgestattet zu werden, wie die 12 Apostel damals, die böse Geister austreiben und Kranke heilen konnten. Von all dem bekam auch König Herodes etwas mit. Und es war ihm unheimlich. Er konnte sich von allem, was da vor sich ging, kein rechtes Bild machen, weil die Menschen so unterschiedlich auf Jesus reagierten. Für die Pharisäer war er ein Gotteslästerer, für viele Menschen aus dem Volk ein Wunderheiler. Andere hielten ihn, wie etwa die Menschen in Nazareth, für einen Aufschneider, und andere erkannten in ihm den Sohn des lebendigen Gottes. Zudem war Herodes, wie wir gleich noch hören werden, ein ziemlich abergläubischer Mann. Er hatte nämlich Johannes den Täufer umbringen lassen. Doch jetzt hört er, wie manche Leute behaupten, Johannes sei wieder auferstanden und würde nun in Gestalt des Jesus von Nazareth Wunder tun. Herodes glaubte diese Märchengeschichten. Und er hat Angst, dass sich dieser angeblich ins Leben zurückgekehrte Johannes an ihm rächen könnte. In Markus 6 wird nun davon berichtet. Ich lese die Verse 14 bis 20. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesu war nun bekannt, und die Leute sprachen, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia. Andere aber, er ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war, und hielt ihn in Gewahrsam. Und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch hörte er ihn gern. Soweit die Verse 14 bis 20. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Einerseits hat Herodes gern zugehört, wenn Johannes predigte, aber es machte ihn auch unruhig. Denn Johannes predigte die Wahrheit und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Unter anderem redete er König Herodes ins Gewissen, weil er seiner Ehefrau untreu war und sich mit Herodias, der Frau seines Halbbruders, einließ. Die wiederum wollte sich den doppelten Ehebruch nicht vorhalten lassen, sondern veranlasste die Hinrichtung Johannes des Täufers. Diese Geschichte muss ich aus Zeitgründen nun leider doch überspringen und bitte Sie, sich diesen Abschnitt nach der Sendung durchzulesen. Die Verse 30 und 31 berichten nun kurz und knapp über die Rückkehr der 12 Apostel. Auch wenn keine einzelnen Details genannt werden, bekommt man den Eindruck, dass es sich tatsächlich um eine Art Blitzaktion gehandelt hat, zu der sie je zwei und zwei aufgebrochen waren. Das Markus-Evangelium berichtet, und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Den Jüngern geht's also nicht besser als ihrem Meister. Sie werden von den Menschen bedrängt und finden kaum Zeit, sich auszuruhen und etwas zu essen. Die nächsten Verse berichten darüber, wie sie von den Leuten regelrecht verfolgt werden. Weiter ab Vers 32. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren, und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, »Es ist öde hier, und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen.« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Gebt ihr ihnen zu essen.« Und sie sprachen zu ihm, »Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben?« Er aber sprach zu ihnen, »Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht.« Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras. Die überaus vernünftigen Argumente der Jünger, dass man mit 5 Broten und 2 Fischen die riesige Menschenmenge nicht satt bekommt, sind mir zu einem Gleichnis geworden. So oft empfinde ich in meinem Leben, sei es privat oder beruflich, einen Mangel. Doch dann höre ich Jesus sagen, was jammerst du? Warum bist du denn so mutlos? Das, was vorhanden ist, wird schon ausreichen. Zurück zu der hungrigen Menschenmenge. Ich lese weiter ab Vers 40. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten, und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll, und von den Fischen. Und die, die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Der nächste Vers deutet an, dass Jesus seine Jünger zu großer Eile antreibt. Der Grund dafür wird im Markus-Evangelium nicht genannt, wohl aber im Johannes-Evangelium. Dort wird geschildert, dass die Menschenmenge so von Jesus begeistert ist, dass sie ihn zu ihrem König ausrufen wollen. Ich lese weiter aus Markus 6, ab Vers 45. Und alsbald trieb er seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um die 4. Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, und trat zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Bestimmt haben Sie diese Episode auch schon mal ein bisschen anders bzw. ausführlicher gehört. Im Matthäusevangelium wird nämlich berichtet, wie Simon Petrus auch gern mal auf dem Wasser gehen will. Und Jesus ermuntert ihn dazu. Doch nach einigen Schritten droht er unterzugehen. Die Tatsache, dass diese Episode im Markus-Evangelium fehlt, wird als Hinweis darauf gewertet, dass tatsächlich Johannes Markus der Verfasser des Markus-Evangeliums ist und einen Großteil des Inhalts von seinem väterlichen Freund Simon Petrus erzählt bekommen hat. Und Simon Petrus wollte vermutlich nicht, dass seine Heldentat weiterverbreitet wird. Wichtiger war ihm die Botschaft: Jesus sieht, wie du dich abmühst in den Stürmen des Lebens. Er sieht, wie dir der Wind entgegenbläst und wie du mit letzter Kraft gegen anruderst. Fürchte dich nicht, er wird dir helfen. Und damit komme ich zu den vier letzten Versen dieses Kapitels, die Verse 53 bis 56. Und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute alsbald und liefen im ganzen Land umher und fingen an, die Kranken auf Bahren überall dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo er in Dörfer, Städte und Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Wieder einmal wird deutlich, dass Jesus sehr viele Menschen geheilt hat. So viele, dass nicht einmal seine ärgsten Feinde dies jemals in Abrede gestellt haben. Heute, so meine Überzeugung, sind solche Heilungen dagegen eine Ausnahme. Wären solche Heilungen, wie manchmal behauptet wird, das, was Jesus allen Christen schenken möchte, dann müssten Ihnen und mir wenigstens einige Dutzend solcher geheilter Menschen über den Weg gelaufen sein. Diese Erfahrung konnte ich bisher nicht machen. Aber dafür haben wir die Zusage, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. In Kapitel 7 des Markus-Evangeliums und damit in der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel geht es unter anderem um zwei weitere Krankenheilungen. Die eine ist deshalb so spektakulär, weil Jesus die betreffende Person zunächst ziemlich schroff abweist. Was hinter dieser Ablehnung steckt, auch das wird in der nächsten Sendung ein Thema sein. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.